Ja, guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Für die, die ich jetzt nicht kenne, der Uli hat mich ja schon ganz kurz vorgestellt, Stefan Tomanek, mein Name. Ich studiere zurzeit Theologie in Marburg im sechsten Semester. Und ansonsten, ja, das ist meine Gemeinde sozusagen von Heimat an. Deswegen darf ich hier auch Predikant sein und hier auch predigen. Geht das noch? Ja. Gut. Das christliche Leben zu leben ist nicht schwer, es ist absolut unmöglich. Das heißt, absolut unmöglich, solange es ohne Christus betrachtet wird. Aber für alles, was er sagt, hast du alles, was er ist. Und das ist alles, was du brauchst. Dieses Zitat stammt von Major Thomas und er ist der Gründer der Fackelträger-Missionsgesellschaft in England. Viele oder einige Konfirmanden kennen ihn vielleicht oder kennen das Werk. Es ist hier auch in Deutschland, in Oberhof, und unsere Gemeinde fährt öfters auch mal dorthin und ja, verbringt ihre Freizeit dort. Worum ging es ihm denn eigentlich mit diesem Zitat? Ihm ging es um ein erfülltes Christsein, das von einer Hingabe an Gott geprägt ist. Doch wie erreichen wir oder wie bekommen wir so ein erfülltes Christsein? Und der Predigttext kann uns vielleicht hier eine Hilfe sein. Ich lese ihn, er steht in Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass die Menge zu essen habe? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er zu tun hatte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass auch jeder nur ein wenig davon abbekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon unter so vielen? Jesus sprach: Mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun Männer an die Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Das Speisungswunder im Johannesevangelium ist jetzt nicht ein Wunder von vielen. Für Johannes bedeutet dies den absoluten Höhepunkt der Laufbahn von Jesus in Galiläa. Die Synoptiker, also das sind hier Markus, Matthäus und Lukas, haben diese Geschichte schon vorher erzählt. Doch Johannes, dessen Buch ja bekanntlich, also das letzte von diesen vielen ist, überspringt diese ganze Geschichte nicht, sondern will seinen Lesern verdeutlichen, worum es in dem Kommen Jesu geht. Einmal um Glauben und Unglauben. Vers 2. Da folgen nun viele Menschen Jesus hinterher. Warum? Sieht er so toll aus oder was weiß ich? Nein, Jesus tut Zeichen. Und hier sind vor allem Wunder, also auch an Kranken gemeint, das sprechen zum Beispiel die anderen drei Evangelien davon, dass er Wunder getan hat an Kranken und sie geheilt hat. Diese Zeichen nun sind ein Zeugnis dafür, was er schon im vorigen Kapitel über sich selbst gesagt hat. Johannes 5, 36, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe. Zeichen wurden im Alten Testament immer so verstanden, dass Gott am Wirken ist. Wenn also Jesus Zeichen tut, so macht Johannes uns klar, dass es sich bei ihm um den Sohn Gottes handelt. Durch die Verwendung des alttestamentlichen Begriffs Zeichen wird jetzt deutlich, dass Jesus Gott ist. Und das sagt er auch schon im Johannes Kapitel 10, Vers 30. Der Vater und ich sind eins, wir sind gleich. Und das macht auch deutlich, dass seine Taten dann göttliche Wunder sind. Das ist keine Hexerei oder so. Sie sind also der Wegweiser zu dem Messias und Gottessohn. Wie wir später sehen können und werden, sind Wunder nicht immer gleich verstanden worden. Eher meistens falsch und wurden dann sogar auch abgelehnt. Das, was Jesus tat. Vor allem sieht man das auch an den Juden, die Jesus ja daraufhin nicht hochpriesen, sondern ihn wirklich auch später abgelehnt haben. Wunder zwingen keinen Glauben. Sie wecken das Interesse an Menschen, an Jesus. Aber der Glaube, der tiefer gehen soll, der bindet sich nicht an Sehendes. Und das sagt auch jetzt schon Jesus zu Thomas, dem Zwilling. Der war nämlich der Letzte, der Jesus gesehen hatte. Und er konnte das nicht glauben und hatte nur gesagt, ich glaube erst, wenn ich meinen Finger in deine Seite und deine Hände lege, weil das waren nämlich die Wundmale von Jesus am Kreuz. Und daraufhin kam Jesus rein, Thomas sieht ihn, fällt zu Boden auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Vers 3, Jesus geht mit seinen Jüngern auf einen Berg. Die Synoptiker betonen, also Markus, Matthäus und Lukas, betonen eher den Grund, warum er dahin geht. Einmal in Matthäus wird vorher, die Verse vorher, von der Enthauptung des Täufers gesprochen. Und bei Markus und Lukas ist es so, dass Jesus vorher seine Jünger aussendet, sie kommen zurück und daraufhin zieht er sich mit ihnen auf ein Berg. Der Grund also könnte sein, Stille zu haben, darüber zu sprechen, was passiert ist, einfach mal sich abzuscheiden und einfach mal darüber nachzudenken. Die einsame Gegend oder Einöde bzw. Wüste ist im Israelland identisch mit dem Begriff Berg. Also Johannes benutzt den Begriff Berg, die anderen mal eine Einöde und so. Das ist hier genau das Gleiche. Wir befinden uns nun also am Ostufer. Müssen Sie uns so vorstellen, hier ist sozusagen der See. Da haben wir jetzt das Ostufer. Und hier ist eine Besonderheit, hier leben ganz viele Griechen mit Juden zusammen. Warum ist das so? Griechenland ist ziemlich weit weg. Diese Provinz heißt Dekapolis und das sind auf Deutsch die 10 Städte. Und dort sind viele Griechen hingewandert, sind hin verschleppt worden, beziehungsweise haben sich einfach angesiedelt. Vers 4 gibt uns jetzt eine Zeitangabe. Da steht drin, das Passa war nahe. Im Johannesevangelium wird von 3 Passafesten gesprochen. Die anderen 3 Evangelien haben immer nur ein Passafest. Ist das jetzt was Verschiedenes? Das ist eigentlich genau dasselbe. Das erste wird in Kapitel 2, Vers 13 angegeben und das dritte in Kapitel 11, Vers 55. Man nimmt einfach an, wenn Jesus wirklich das Gesetz vollkommen getan hat, dann ist er als gläubiger Jude auch jedes Jahr nach Jerusalem gegangen. Also, wenn er 3 Jahre gewirkt hat, müssten das ja 3 Passafeste gewesen sein. Deswegen schreibt auch Johannes von 3 Passafesten. Und da wir uns sozusagen jetzt in der Mitte befinden, sind wir also im zweiten Jahr des öffentlichen Wirkens von Jesus und damit sozusagen wirklich auf dem Höhepunkt des ganzen Wirken in Galiläas. Ja, jetzt wird Philippus angesprochen, Vers 5. Warum gerade Philippus? Die bevorzugten Jünger waren eigentlich Petrus, Andreas oder auch Jakobus. Warum gerade Philippus? Ein Grund kann sein, dass Philippus aus Fischhausen kommt. Kennen Sie auch nicht, ne? Ja, wir haben erst mal nachgeguckt. Fischhausen heißt auf Hebräisch Bethsaida. Das ist die Stadt, die da am Ufer liegt. Ja, und deswegen ist wahrscheinlich auch eine Erklärung, dass Jesus sich an ihn gewandt hat und hat dann gedacht, er kennt sich sicher aus und hat ihn auch gefragt. Und er konnte vor allem Griechisch, denn sein Name ist ein griechischer Name, Philippus, genauso wie Andreas. Wahrscheinlich also deswegen. Die anderen 3 Evangelien, da erinnern die Jünger Jesus daran, dass die Leute sich etwas zu essen kaufen sollen. Aber bei Johannes ist es genau Jesus, der selber die Initiative ergreift. Also hier sehen wir, er ist nicht ratlos, er weiß ganz genau, was er tut. Jesus will nicht nur Philippus, sondern eigentlich alle seine Jünger auf die Probe stellen. Sie prüfen, versuchen. Das meint dieses griechische Wort peirazo. Und hier ist jetzt eine göttliche Methode angesprochen, um Gläubige zu prüfen. Es gibt noch mehrere. Eine Methode zum Beispiel kann sein, indem Menschen einen schwierigen Weg geführt werden. Und das sehen wir jetzt am Volk Israel, die 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind. Oder indem ihnen Möglichkeiten der Wahl vorgegeben werden. Zum Beispiel Salomos Traum, er hatte die Möglichkeit, sich zu wünschen, was er wollte. Was hat er sich gewünscht? Das Richtige, Weisheit. Dann, indem zugelassen wird, dass Menschen leiden, die ihre Pflicht erfüllen. Paulus und Silas in Philippi, was hatten sie getan? Einfach nur den Wahrsagergeist einer Frau entfernt und eigentlich damit der Frau was Gutes getan, aber das wurde bei den anderen Menschen nicht so gesehen. Indem Versuchung zugelassen wird, und dazu lese ich aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 und 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchung oder Prüfung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass von Menschen große Opfer abverlangt werden. Isaaks Opferung auf dem Berg Moria, das fiel Abraham ganz bestimmt nicht leicht. Und wie wir hier sehen, Philippus, der vor einer schweren Aufgabe gestellt wird. Diese ganzen Prüfungen, Versuchungen, das sind keine Strafe. Das ist kein nach dem Motto, jetzt wollen wir mal sehen, was du kannst, ich weiß ja, was ich kann und jetzt werden wir mal gucken. Jesus möchte nur eins, dass wir daran an solchen Situationen lernen und vor allen Dingen, dass wir von ihm lernen. Abraham hat seine Lektion gelernt, denn er wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Römer 4, Vers 21. Also Abraham hat das gelernt, was er in dem Punkt mit Isaak von Gott wissen sollte. Es war eine Gottähnlichkeit in Aktion. Und hier nochmal ein Zitat von Major Thomas. Du übergibst alles, was du bist, nichts. An das, was er ist, alles. Vielleicht nochmal. Du übergibst alles, was du bist, nichts. An das, was er ist, alles. Jesus' Frage ist also ganz gezielt gestellt. Er muss sich nicht Meinungen reinholen, bis er weiß, was er eigentlich tun soll. Dr. Kramer, ein christlicher Psychologe, hat mal beschrieben, Jesus Christus war total paniksicher. Also er wollte gar keinen Rat einholen von Philippus oder etwas von ihm erfahren, denn er wusste ja schon alles, was in dem Herz von Philippus drin ist. Jesus kannte ihn so gut, wie Philippus sich noch nicht mal selber kannte. Und das ist auch bei uns so. Jesus kennt uns ganz genau. Er weiß, was bei uns drin ist. Seine Frage soll Philippus jetzt helfen, etwas über sich selbst zu entdecken. Und so ist auch seine Antwort in Vers 7. Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig davon abbekomme. Mit was rechnet Philippus denn? Mit der Gegenwart und der Vollmacht Jesu Christi? Nein, nur mit dem Geldbeutel. Das zeigt uns einen Menschen, der die Sache natürlich sehr nüchtern beurteilt, der mit dem rechnet, was er vor Augen hat. Das ist ja nicht schlecht. Ungefähr jetzt, wenn wir jetzt mal das mal auf unsere heutige Währung mal ausrechnen würden, diese 200 Denare, ein Denar ist ungefähr 50 Cent, also wenn ich das wieder umrechne, eine D-Mark. Und das hat ungefähr den Tageslohn eines Arbeiters entsprochen. Wenn wir uns daran erinnern, die Arbeiter im Weinberg war ein Denar der Arbeitslohn. Obwohl Philippus also jetzt schon ein Jahr auf die Wanderschaft mit Jesus gegangen ist, hat er nichts anderes, oder seine Wahrnehmung war nichts anderes, als auf das Geld, auf das Materielle zu schauen. Scheinbar hat er irgendwie nichts damit rausgenommen. Wie geht's den anderen? Auch Andreas? Ist bei ihm genauso. Vers 8 und 9. Die 5 Brote und 2 Fische, die er von dem kleinen Jungen bekommen hat, die sind scheinbar alles für ihn. Er rechnet genauso wenig wie Philippus mit Jesus Vollmacht. Scheinbar hatten sie es einfach nicht gelernt. Womit rechnen Sie? Womit rechne ich? Mit Christus? Wir haben uns in den letzten 24 Stunden in so vielen Situationen befunden. Hat Jesus Christus dabei eine Rolle gespielt oder war er nur Statist? Wenn man jetzt bei mir mal sagen könnte, ja, der Predikant hier, der ist ja Theologiestudent, also das heißt, der steht morgens mit Jesus auf, der geht abends mit Gott ins Bett, der weiß ja alles über die Bibel, also meine Herren, wieso wie er kann ich ja auch nicht sein und das ist mir ein bisschen zu viel verlangt. Muss ich Ihnen gleich selber sagen, ich bin selber eher einer, der noch viel lernen muss. Bei mir sieht es, glaube ich, auch nicht viel besser aus als die Jünger. Ich verstehe mich selber als ein Jünger. Das heißt, ich habe meistens ein Brett vorm Kopf und muss deswegen noch sehr viel lernen von Jesus. Die Bereiche, in denen wir Christus ausklammern, sind aber gerade die Bereiche, in denen wir eigentlich noch Buße tun müssten. Wenn wir nämlich in diesen Bereichen versuchen, ohne Christus auszukommen, dann versuchen wir ja, die Ursache unserer Auswirkungen zu sein. Sind wir aber selbst die Ursache, was soll denn dann an Übernatürlichen bei den Auswirkungen herauskommen? Eigentlich nicht viel. Der Knabe oder der Junge, der hat es schon verstanden, mit Christus zu rechnen. Er verzichtet nämlich auf sein Essen und glaubt, dass Jesus damit was anfangen kann. Und das ist auch eigentlich die Vorgehensweise von 1. Korinther, Vers 1, 27 und 29. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat Gott auserwählt, damit er das, was nicht ist, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, dass das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Jesus nimmt die Gaben an. Vielleicht erinnert sich auch Jesus daran, was diese Gerstenbrote, die eigentlich eine ganz kümmerliche Mahlzeit sind, und auch diese Fische, das ist eher so eine arme Leute essen, wer das schon mal gemacht hat. Und vielleicht wissen Sie es ja auch, vielleicht brauche ich es Ihnen gar nicht mehr erzählen. Elisa, der Schüler von Elia, der hat mal 100 Prophetenschüler, hat er mit 20 Gerstenbrote auch satt gemacht. Also das war sozusagen der Vorläufer von Jesus' Speisewunder. Doch hier sind es keine 100, hier sind es 5000 Männer. Und ohne Frauen und Kinder, wie Matthäus anmerkt. Also das heißt, das können ja noch mehr gewesen sein. Frauen und Kinder werden halt nicht angemerkt, aber wir können uns sicher vorstellen, dass die Männer, 5000 Männer nicht allein durch die Gegend ziehen. Ich glaube, das ist nicht so. Jesus lässt sich von der Armseligkeit der Gaben, von der großen Zahl der Menschen und sowie von der Hilflosigkeit seiner Jünger nicht anstecken. Vers 10, er lässt das Volk lagern, wie der gute Hirte, der seine Schafe weidet. Psalm 23, du mich weidest auf grüner Aue. Und er bereitet sich so langsam auf die Mahlzeit vor. Segnungen setzen gehorsame Vorbereitungen voraus. Wir haben jetzt auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite die hungrige Masse. Jetzt kommen wir zum Zentrum dieser Speisungsgeschichte. Es ist Vers 11. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Man erfährt jetzt keine Details des Wunders, kein Blick auf Sensation, sondern nur eins, wie Gott handelt. Es ist entscheidend, dass etwas passiert und nicht, dass irgendwas im Dunkeln bleibt. Es geschieht aber auch kein Zauberspruch, Hokuspokus oder sowas, sondern mit einer Selbstverständlichkeit spricht er das Dankgebet. Jesus dankt für das Kleine und er verachtet nicht das Gegebene. Wem dankte Jesus? Gott ist als Gott niemanden dankschuldig, außer sich selbst. Und Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus dankte als der Sohn seinem Vater. In seiner vollkommenen Rolle als vollkommenen Menschen hat er sich unnachgiebig geweigert, selbst die Ursache seines Wirkens zu sein. Wie Jesus auch später bezeugt hat, dass der Vater, der in mir ist, der tut die Werke. Johannes 14, Vers 10. Also speiste der Vater durch den Sohn die ganze Menge. Obwohl er in Ewigkeit gleich ist mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, in der Dreieinigkeit der Gottheit, hat sich Jesus um unsertwillen sich zu absolut nichts gemacht, Philipper 2, damit der Vater alles sein konnte und er in ihm verherrlicht wurde. In einer Haltung völliger Abhängigkeit hat er die vollkommene Glaubens-Liebesbeziehung zu seinem Vater praktiziert. Und diese Glaubens-Liebesbeziehung, die war eigentlich auch ursprünglich für uns Menschen gedacht. Als Christus den hungrigen Menschen gegenüberstand, unterwarf er sich bewusst den gleichen Begrenzungen, die er als das schöpferische Wort, also Johannes 1, den Menschen als seine Schöpfung auferlegt hatte. Er unterbreitet jetzt die Situation seinem Vater. Und weil er sich in demütiger Abhängigkeit auf die Fähigkeiten des Vaters verlässt, da sagt er einfach nur Danke. Als er dann die Brote und die Fische austeilte, in dem Moment hat er mit dem Vater gerechnet. Und im Psalm 145, Verse 14 und 15, da steht schon, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und du sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Die Speisung mit Brot erinnert einmal an das letzte Essen Jesus mit seinen Jüngern, aber auch einerseits ist sie ein Hinweis auf das Abendmahl im Neuen Bund. Da kommt ja auch jedes Mal Brot vor, vielleicht nicht Gerstenbrot, aber von Brot ist die Rede. Jesus ist das Brot des Lebens. Das haben wir vorhin in der Lesung gehört, in der Schriftlesung. Das sagt er über sich selber, der durch seinen Kreuzestod allen Hunger in geistlicher Sicht stillt. Die Brocken werden eingesammelt, Vers 12. Warum? Damit nichts umkomme, auch als Beweis. Wunder, wie großartig sie auch sind, die sollen nicht verschwenderisch machen. Wunder sind einzelne Hilfen und als solches Zeichen und Verheißung. Sie verwandeln die Welt aber nicht und helfen darum nicht zu einem Leben in ständiger Wunscherfüllung. Eine missverstandene Ich-Bezogenheit eines Wunders führt dann zu Unglauben, wie bei den Jüngern. Vers 13, 12 Körbe voll Brotreste. 12 Körbe voll, muss man sich vorstellen. Die haben ja nicht die ganzen Brotteile da genommen, sondern man hat es geteilt und dann ist was übrig geblieben oder hat man nicht nur die Rinde da gelassen oder so. 12 Körbe voll, nur von Brotresten. Wahnsinn, 12 Körbe voll. Jesus gibt wahrlich das Leben in Fülle. Und das sollten eigentlich auch jetzt seine Jünger erfahren, indem sie nämlich die Brotreste aufsammeln. Und obwohl sie Jesus nahe gestanden haben, viel näher als das Volk, haben sie es doch nicht verstanden und haben nicht erkannt, was Jesus wirklich bedeutet. Seine Messianität nicht verstanden. Das schreibt Markus später auch, dass sie über dieses Brotbrechen, ihr Herz ist hart geworden. Sie haben es nicht begriffen. So, das Volk in Vers 14 merkt jetzt so langsam, was passiert. Und vielleicht erinnern sich an eine Verheißung, die im Alten Testament ihnen gegeben wurde, nämlich, dass Gott ihnen einen Propheten wie Mose erwecken sollte. Und Jesus tat nun das gleiche Wunder wie Mose. Der hat nämlich das Volk mit Manna in der Wüste gespeist. Also, logische Schlussfolgerung, Jesus gleich Mose, gleich Prophet. Und jetzt wird ihm noch gleich der zweite messianische Titel gegeben, der Kommende. Und das ist interessant, weil wenn Jesus nach Jerusalem einzieht mit dem Esel, was sagen die denn da, die Leute, was schreien die denn alle? Gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Also, sie haben jetzt nicht nur vom Messias gehört und gelesen in der Schrift die ganze Zeit, auch in der Tora gelesen. So, jetzt steht er endlich vor ihnen da und jetzt sehen sie mit eigenen Augen. Das Volk will ihn ergreifen und das ist jetzt eigentlich das Schlimme, sie haben halt nicht verstanden, was es eigentlich, um was es Jesus hier geht. Sie sind satt geworden, sie sind zufrieden. So, was fällt uns jetzt als nächstes ein, wenn wir satt und zufrieden sind? Ganz bestimmt nicht geistige Sachen, sondern jetzt können wir es den Römern zeigen. Jetzt wird Jesus zum König gemacht und wir hauen damit die Römer endlich weg. Und wenn er es nicht will, dann machen wir ihn halt mit Gewalt zum König. Und von solchen falschen Erwartungen, Vers 15, da zieht sich Jesus zurück, er flieht. Er weiß ganz genau, was jetzt passieren würde. Er versteckt sich vor der Menge und vor der Versuchung, die nämlich ihn zum König machen will. Er sucht wieder die Stille, wie bei der Versuchung in der Wüste, wo der Teufel ihn versucht hat. Was wäre denn passiert, wenn Jesus König geworden wäre? Er wäre sicher militärisch, politisch, er wäre eine absolute Größe geworden. Das hatte der Teufel ihn ja auch schon versprochen gehabt. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, will ich dir alle Reiche der Welt geben. Jesus wäre es geworden. Er hätte die Knechtschaft der Römer beseitigt. Keine Frage. Nur er hätte nicht das eine, für uns entscheidende Werk getan. Den Sühnetod am Kreuz zu sterben und die Menschheit aus der Gewalt der Sünde, des Teufels und des Todes zu erlösen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die Speisungsgeschichte will uns die Augen öffnen für die Möglichkeiten Gottes. In ihr finden sich sowohl Unglaube wie auch Glaube. Unglaube, einmal nämlich die Jünger, die nicht verstehen, was Jesus ihnen mit diesen Wunder sagen will. Mit ihm zu rechnen, als den Sohn Gottes, dem alles untertan ist. Und die Masse versteht nur, dass sie satt ist und ihn jetzt endlich zum König und zu einem militärischen Führer machen will, der dann das Davidsreich wieder aufbaut. Nur dieser kleine Junge, der hat verstanden, um was es eigentlich geht. Denn er hat alles gegeben, was er hat, und hat Jesus vertraut, dass aus dem bisschen, was er da hatte, dass Jesus sehr viel machen kann. Er hat diese Lektion verstanden, die Abraham auch schon gelernt hat. Und die gilt auch für uns, auch heute, nämlich jede Situation Jesus zu unterbreiten. Mut zu haben, in einer demütigen Abhängigkeit auf seine Fürsorge zu vertrauen und einfach Danke zu sagen, wenn man handelt. Und wenn man handelt, dann auch mit ihm zu rechnen, ganz allein mit ihm. Denn wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er auch uns. Und das hat er auch in Johannes 14, Vers 12 versprochen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. All das, was der Vater damals für ihn war, möchte der Herr Jesus Christus jetzt für uns sein, Gott. Wenn wir all das, was er damals für seinen Vater war, jetzt für ihn sein würden, Mensch. Das war das Zitat von Major Thomas.